Herzlich willkommen bei Denk Zukunft, dem Podcast des Sebrunner Kreises. Wir glauben, dass Zukunft gestaltbar ist und laden Menschen ein, die zeigen, wie das geht. Mit inspirierenden Perspektiven und konkreten Ideen, damit die Zukunft eine gute wird. Ihr heutiger Host, Elisabeth Meierhofer, Zukunftsbegleiterin und Gründerin des What's Next Institute.
Herzlich willkommen, liebe Freunde und Freundinnen der Zukunft, bei einer weiteren Ausgabe des Podcasts Denk Zukunft vom Sebrunner Kreis. Heute haben wir einen Gast, mit dem wir passend zum Jahresanfang, wir nehmen diesen Podcast Anfang Jänner 2026 auf, mit dem wir gemeinsam nach den Sternen greifen werden sozusagen. Bevor wir starten mit unserem Gespräch, möchte ich unseren Gast natürlich auch vorstellen. Wir sprechen heute mit Gernot Grömer. Gernot ist Astrophysiker mit Doktorat in Astrobiologie. Er ist Direktor am Österreichischen Weltraumforum und leitet ein Team zur Entwicklung eines Raumanzugsimulators. Er ist, und das werden wir auch noch aufklären, was das genau ist, Analogastronaut und hat insgesamt 30 Minuten in der Schwerelosigkeit bei Parabelflügen gearbeitet und verzeichnet aktuell 111 Arbeitsstunden in Mars-Raumanzug-Simulatoren. Gernot leitete bisher 14 internationale Mars-Simulationen in Mars-ähnlichen Orten auf der Erde. Von den Utah Badlands bis in den Südkaukasus war er aktiv mit seinem Team und weil sein Tag wahrscheinlich mehr als 24 Stunden hat, ist er aktuell auch noch Moderator der Fernsehsendung Terra Mater Wissen bei Servus TV, die aktuell auch die meistgesehene Wissenschaftssendung in Österreich ist. Gernot, bei all dem, was du so am Zettel hast, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Schönen guten Tag und danke für die Einladung. Freue mich sehr. Wird sicher ein spannender Podcast werden.
Wir werden uns heute ein bisschen mit den Sternen beschäftigen. Aber bevor wir einsteigen, bei uns im Podcast Denk Zukunft geht es eben um das Thema Zukunft denken. Und was bedeutet denn für dich als diplomierter Astronom und promovierter Astrobiologe Zukunft?
Gute Frage. Also wenn ich an die Zukunft denke, dann denke ich an Potenzial. Wenn andere Leute beim Nachthimmel viel Schwärze draußen sehen, dann sehe ich die hellen Punkte, die Verheißung bedeuten und die sagen, wow, da gibt es noch Dinge zu entdecken. Und wir sind in einer unglaublich spannenden Zeit, wo wir aufwachsen, dass wir zu spät dran sind, um die Ozeane zu erkunden und zu früh, um eine Galaxie zu erforschen. Aber da draußen gibt es unglaublich viele spannende Dinge, von denen wir noch keinen blassen Schimmer haben. Und da ein bisschen die Grenzen rauszuloten, das ist ein Privileg.
Lust auf Zukunft, das ist ein bisschen unser Motto, nicht nur beim Podcast, sondern generell auch beim Sebrunner Kreis. Gernot, was macht denn dir Lust auf Zukunft und was vertreibt bei dir genau diese Lust auf Potenzial und Gestaltung?
Ja, fangen wir mal mit dem Lustvertreiben, das ist die Abhören unter Anführungszeichen. Das ist immer relativ natürlich, auch wenn man jetzt mit Raumfahrt zu tun hat und mit sehr visionären Zukunftsprojekten. Trotzdem muss man auch die Steuererklärung machen halt und schauen, dass man auch Forschungsgelder auftreibt, dass man ein Teammanagement auch gut ist. Das heißt, wir haben natürlich wie jede andere Forschungseinrichtung auch jede Menge an Papierkram. Man sagt immer, für jedes Kilogramm an Hardware, das wir im Weltraum fliegen, brauchen wir mindestens 10 Kilogramm an Formularen. Also das hat er vorher gesprochen. Der Knackpunkt ist, ja, natürlich gibt es auch Sachen, wo man in Schwitzen kommt. Aber man darf nicht vergessen, bei all diesen Herausforderungen und was die bürokratischen Themen und so, am anderen Ende von dem Prozess steht ja eine Art von Verheißung. Einfach diese Idee, dass man aus dem Büro, aus dem Labor rausgeht mit diesem kribbelnden Gefühl, dass man etwas weiß, was in der Früh noch kein Mensch zuvor auf der Welt gewusst hat. Und das ist genau das, was Forschung so unglaublich spannend macht. Ich kann dir wirklich nicht sagen, wo wir in einem Jahr Forschungstechnik stehen werden, weil noch so viele Unwägbarkeiten mit drinnen sind. Aber das macht es ja auch spannend. Das ist dieses Kribbeln, dieses Jucken, dieses Adrenalin, was man hat halt ja und zum ersten Mal, wenn man hier Zahlen sieht, die noch nie so gesehen hat, etwas erforscht und entdeckt und sagt, bah, das ist was Neues.
Klingt total super und Gernot, vielleicht können wir diese Tonspur von dir jetzt, diesen O-Ton auskoppeln, weil an Tagen, wo vielleicht dann mehr die Bürokratie-Kilos wiegen, ist es super, sich das, was du gesagt hast, da auch immer wieder mal ins Gedächtnis zu rufen. Du machst ja wahnsinnig viel in einem super spannenden Bereich, mit dem jetzt wir Otto-Normalverbraucher und Verbraucherinnen auf der Erde bewusst nicht so viel zu tun haben im Alltag, unbewusst vielleicht schon, ist ja ganz wichtig für uns alle. Und jetzt haben wir vorhin bei deiner Vorstellung gehört, dass du Analog-Astronaut bist. Was ist denn das und was macht man da und warum?
Es ist eigentlich ganz simpel. Also wir gehen davon aus, dass in den nächsten 20 bis 30 Jahren die erste reale Mars-Expedition mit Menschen stattfinden wird. Das heißt, was wir jetzt machen, wir müssen simulieren, um zu schauen, was denn alles schief gehen könnte. Es gibt wahrscheinlich tausend Dinge, die katastrophal auf dem Mars enden würden, wenn man sie nicht gut plant. Und mit Hilfe von Analogforschung, also in Analogie zu realen Flugprojekten in der Zukunft, kennen wir vielleicht dann sagen wir 800 davon. Es gibt immer noch Überraschungen. Aber jeden Fehler, den wir hier auf der Erde machen, können wir irgendeine Lösung finden. Ja? Und die Leute, was im Raumanzug das durchexerzieren, das sind eben Analog-Astronauten. Und da bin ich seit 2003, war meine erste Mission, seit weit über 20 Jahren schon mit drinnen halt und lerne jeden Tag was Neues dazu.
Man könnte also sagen, Gernot, du bist Experte im Simulieren verschiedener Versionen der Zukunft. Das ist ja ein Kern auch der strategischen Vorausschau und ihr macht das aus besonders nachvollziehbaren Gründen und besonders klaren Gründen. Aus all deiner Erfahrung, wenn du sagst, du bist seit 2003 da dabei, das sind ja schon jetzt viele, viele Erfahrungen, 14 Missionen dazu. Was würdest du denn sagen, kann man als Unternehmer, Unternehmerin, Entscheidungsträger, verantwortungsvoller Mensch, der für sich und sein Leben gut vordenken möchte, was kann man denn lernen von diesem Simulieren möglicher Versionen der Zukunft?
Wir haben über 200 sehr sorgfältig ausgewählte Experimente bis jetzt gemacht bei diesen inzwischen 16 Expeditionen, wenn man alles zusammenzählt hier. Und wenn es eines gibt, das ich mitnehme von dem Ganzen, ist Planung ist alles. Auf Englisch sagen wir auch, where there is preparation, there is no fear. Das heißt, wir gehen ja in Gegenden, die potenziell sehr lebensfeindlich sind, mit Technologie an der Grenze des Machbaren, mit Prototypen, die noch nicht im Markt angekommen sind sozusagen. Das heißt, viele Dinge schauen auf den ersten Blick sehr vielversprechend, verheißend an. Oh, fliegen wir mit Elon Musk Starship in 3 Jahren zum Mars und machen dort eine Jahresexpedition. Und das, was mich diese Missionen gelehrt haben, war, dass der Teufel steckt immer im Detail. Und wenn irgendwo in diesen Ketten, die dazu führen, dass Menschen zum Mars gehen werden oder bei uns in Simulationen irgendwo in der Wüste stehen, wenn dir irgendjemand etwas nicht ganz bis zu Ende durchgedacht hat, dann kann es unter Umständen problematisch werden. Und problematisch ist manchmal wie unser Understatement. Ich bin selber auch schon mehrere simulierte Tode gestorben. Ist immer recht eine spannende Sache. Man sagt, ups, wenn es auf Mars passiert wäre, das wäre es jetzt. Ja. Gehört auch dazu unter dem Motto fail fast, fail cheap, have a steep learning curve. Das heißt, und das, was für uns so wesentlich ist und was in dem Wirtschaftsleben jeder CEO bestätigen wir können, wenn ich eine Vision zeichne und skizziere, dann muss ich mir sicher sein, dass alle Menschen, mit denen ich zu tun habe, die internen und externen Stakeholder, ein kristallklares Abbild meiner Vision haben und nicht selber interpretieren anfangen und dann irgendwo die Pferde davon galoppieren anfangen. Das heißt, dieses Durchdenken im Detail, diese institutionelle Paranoia auf jedes Planungsdetail zu zeigen und zu sagen, was ist, wenn das schief geht? Was mache ich dann? Ja, das ist die Kunstform, die im Wirtschaftsleben zwischen Erfolg und Misserfolg unterscheidet und in unserem Fach möglicherweise auch zwischen Leben und Tod.
Vorbereiten und planen oder simulieren kann ich ja eigentlich nur Herausforderungen, die ich am Schirm habe. Wie kommt ihr denn zu diesen Herausforderungen?
Tja, ich glaube, das Wichtigste ist einfach machen. Das heißt, viele Dinge, was im Labor schön ausschauen, im Sauberen oder in Theorie, in der Simulation gut ausschauen, werden spätestens dann, wenn man mit der Realität zu tun hat, draußen im Feld auf den Prüfstand gebracht. Das heißt, wichtig für uns ist es, dass wir relativ schnell außerhalb unserer Komfortzone operieren, dass wir auch wissen, wir haben etwas entwickelt haben, wir schauen, wie weit kann man damit gehen, was sind die Belastungsgrenzen, wo bricht's, ja? Das heißt, wir sind sehr gut drin, Dinge kaputt zu machen und daraus hoffentlich viel zu lernen und das dann in die nächste Iteration reinzustecken. Das heißt, wir haben diesen ewigen Zyklus zwischen entwickeln, testen, kaputt machen, reparieren, verbessern und wieder neu in den Zyklus hineinwerfen. Und das ist etwas, was, glaube ich, auch wir im New Space-Bereich, allgemeiner Raumfahrt, jetzt sehen, dass die Entwicklungszyklen von neuen Produkten und Dienstleistungen sich zunehmend verkürzen. Damit nicht nur die Frage ist, wer ist der Größte, hat die stärksten, die besten Ressourcen und hat die größte Firma oder Raumfahrtagentur hinter sich, sondern wer ist am schnellsten und vor allem, wer lernt am schnellsten. Und diejenigen, die sich am schnellsten anpassen können, sind die, was die Innovationstreiber sind.
Wenn ich dir da so zuhöre, dann muss ich denken an ein Buch von T.C. Boyle. Das heißt Die Terranauten, du kennst es bestimmt. Das ist ein super Buch, oder? Können wir eine gemeinsame Leseempfehlung aussprechen für dieses Buch?
Absolut.
Ja, also wirklich toll.
Ja, ich habe auch einen persönlichen Bezug dazu.
Genau. Mhm. Macht richtig Spaß und wäre jetzt ein eigener Podcast zu diskutieren, wie nah ist denn das an der Realität dran. Aber was ich mir so ein bisschen mitgenommen habe, ist, dass technisch haben die Protagonisten, die in diesem Buch in einer Terrasphäre oder so ähnlich, Biosphäre, sind sie eingeschlossen, um eben auch genau solche Experimente zu simulieren für eine künftige Mars-Raumfahrt, sind 8 Personen. Und am Ende des Tages schaffen die technisch eigentlich alles da drinnen, jede Herausforderung zu lösen, aber sie gehen sich an die Gurgel. Das funktioniert zwischenmenschlich nicht so ganz ideal, wenn man über Jahre auf kleinem Raum nur zu 8 ist. Wie geht man denn mit solchen Herausforderungen um?
Vielleicht mir einen kurzen Kontext zu geben für diejenigen, die das Buch nicht kennen. Diese 8 Leute sind in einer Biosphäre in Arizona eingeschlossen gewesen. Das ist nicht nur ein Fiction, sondern das ist tatsächlich passiert, bei 2 Jahren hinweg auch. Und ich habe das Privileg gehabt, in der Frühzeit meiner Karriere ein paar von den Terranauten auch kennenzulernen auch. Und tatsächlich ist es so, dass der Faktor Mensch das einzige System ist in der Raumfahrt, das wir nicht selber designt haben. Wir Menschen sind einfach nicht mit einem Lastenheft in die Welt gekommen. Wir wissen nicht, was wir alles können, wo unsere Stärken und Schwächen, wir müssen das ausloten. Und deswegen würde ich sagen, dass der Mensch sowohl das stärkste als auch das schwächste Glied in unseren Systemen ist, weil wir einerseits natürlich, wenn dann die Zwischenmenschlichkeit zuschlägt und dann Leute es nicht vertragen, dass auch systemkritisch werden kann, aber gleichzeitig auch der stärkste Push, dass wirklich neue Denken entstehen, dass Grenzen überschritten werden, dass Menschen über sich hinauswachsen, genauso auch passieren kann. Wichtig ist es, dass in der Selektion der Crews, in der Betreuung, in der psychologischen Ausbildung, der ganzen technischen Ausbildung, man immer das im Team betrachtet und versteht, dass auch wir Analogastronauten ja nicht die Lone Star Rangers sind, die mit dem Helm und den Arm wie Bruce Willis zur Rakete geht und dann mit orchestraler Musik einsteigen, sondern wir sind Teil eines Teams. Und das darf man nie vergessen, dass auch bei so komplexen Missionen wie bei einer Mars-Simulation, dass da auch jeder Mensch seine oder ihre Rolle hat. Und das muss man respektieren und man muss sich lernen, wertzuschätzen, gegenseitig halt. Und da ist dann jemand, der scheinbar an einem unteren Ende von der Hierarchie steht, vielleicht genauso wichtig, ja, wie jemanden, der im Rampenlicht steht, wie es bei uns ist. Das heißt, diese Wertschätzung, dieses gemeinsame Kulturschaffen ist für mich eigentlich der Dealmaker und Dealbreaker für alle zukünftigen realen Mars-Expeditionen.
Super Punkt. Und nochmal die Leseempfehlung an alle: T.C. Boyle, Die Terranauten. Tolles, tolles Buch. Da sind wir eh schon mitten im Thema. Das Weltall regt natürlich schon seit Hunderten, vielleicht sogar schon seit Tausenden von Jahren die Fantasie der Menschen an. T.C. Boyle hat die wahren Begebenheiten oder zumindest den Rahmen dazu für einen tollen Roman genutzt. Aber auch Hollywood beschäftigt sich sehr gerne damit. Und aktuell gibt's ja wieder einen Film, der im All spielt. Der heißt Avatar, ist der 3. Teil einer Serie. Und da geht es jedenfalls auch um den Kampf um Ressourcen, und zwar die Ressourcen fremder Welt. Und wie gesagt, das ist jetzt Hollywood, aber Gernot, wie nah ist denn das an der Realität?
Ja, tatsächlich ist es so, dass die führenden Raumfahrtnationen das jetzt glühend heiß realisieren, dass da draußen ja nicht nur unendliche wissenschaftliche interessante Dinge passieren, sondern auch Ressourcen draußen zur Verfügung stehen. Das fängt also an mit Asteroidenbergbau, Helium-3-Abbau auf dem Mond für Fusionsreaktoren, die Ressource Sonnenlicht für permanente sonnenbeschienene Regionen im Sonnensystem zum Beispiel. Das heißt, da beginnt sich jetzt langsam ein Wettlauf abzuzeichnen. Wir sehen es auch auf der politischen Ebene. Das hat schon mit dem Space Act von Barack Obama vor vielen Jahren begonnen. Es gibt Universitäten, die Asteroidenbergbau auch unterrichten zum Beispiel. Klingt doch völlig nach Science Fiction, aber tatsächlich ist es so, dass es Risikokapitalgeber gibt, die auf einen Return of Investment von, sagen wir, 50, 80 Jahren in der Zukunft setzen. Eine kleine Nische, aber es gibt sie. Und klar ist, wer hier schon früh den Fuß in der Angel hat, der kann da wirklich vorne mitspielen. Und wenn wir schauen, wie viel Geld eigentlich jetzt in einer nahen Erdumlaufbahn gemacht wird, mit Telekommunikation, mit GPS, Downstream Services, mit der Erdbeobachtung etc. etc., dann sehen wir hier keinen exotischen Spielplatz von Technologen, sondern wir sehen hier etwas, wo unglaublich viel Geld gemacht werden kann. Alleine in den nächsten 10 Jahren erwarten wir fast 70 Missionen, was zum Mond fliegen werden zum Beispiel. Also der ESA-Generaldirektor Josef Aschbach hat es so gut formuliert zu sagen, es gibt den Wirtschaftsraum Mond. Und jeder, der sagt, ja, das ist irgendwas für die Kollegen bei der NASA drüben halt, der versteht das nicht ganz. Ja, ich garantiere, dass jeder Zuhörer bei diesem Podcast im Laufe des Tages ein gutes Dutzend an Raumfahrttechnologien verwendet, ohne es bewusst wahrzunehmen. Vom einfachen Satellitenwetterbild bei den Abendnachrichten über wenn man mit Google Maps versucht, mit GPS zu navigieren im Auto, bis hin zu der Synchronisation von Datenpaketen beim Geldabheben beim Bankomaten. Also Weltraum ist schon lange Zeit angekommen. Und wir sehen in Europa, dass sich manche Länder, China, Indien, mit einer Geschwindigkeit fortbewegen, die uns nur zittern lässt eigentlich. Die haben schon in manchen Bereichen vor 10, 15 Jahren Europa überholt. Und langsam beginnt es auch bei uns politisch, industriepolitisch, sicherheitspolitisch durchzusickern. Also Weltraum ist kein Spielplatz für Fantasten, das ist ein Wirtschaftsraum, das ist ein geopolitischer Spielraum, das ist auch eine Gefechtsdomäne, wenn man es von der Defense-Seite auch sieht.
Was heißt denn das jetzt für ein kleines, relativ ressourcenarmes Land wie Österreich?
Tja, wir haben zwar sehr überschaubare Erdölvorkommen natürlich, aber wir haben die Köpfe. Und ich sage immer, wir sind für die Größe unseres Landes, zum Beispiel innerhalb der Europäischen Weltraumorganisation ESA, aber auch international darüber hinaus, überrepräsentiert. Das heißt, wir können durch eine geschickte Wahl der Downstream-Services, wo das viele Geld gemacht wird, durch eine geschickte Wahl, bei welchen Missionen federführend Österreicher mit tätig oder österreichische Firmen tätig sind, eine herausragende Rolle spielen. Wir sind in erster Linie einmal primär Wiener Autoindustrie ein Zuliefererland. Ja, und wir haben in Österreich aus verschiedenen Gründen noch nicht die volle Systemkompetenz, einen Großsatelliten komplett alleine zu entwickeln halt. Das wird langsam wachsen. Ja. Wir haben keine Raketenstartplätze in den Alpen zum Beispiel. Nona macht ja auch nicht wirklich viel Sinn. Aber ich weiß von diversen Einrichtungen bei der NASA, im chinesischen Raum halt, wo dann die Expertise von österreichischen Einrichtungen sehr, sehr gern gesehen wird. Und ich denke, das kann man stärken. Das braucht allerdings, und das ist sicher das, woran wir noch sehr viel arbeiten müssen, auch einen entsprechenden regulatorischen Rahmen in Österreich. Das braucht auch ein politisches Sachverständnis, das braucht auch im zuständigen Ministerium, das ist das Innovationsministerium, die Innovationsabteilung, sicher auch noch ein besseres Aufeinanderzugehen und eine Kooperation mit der österreichischen Weltraumindustrie, um hier wirklich Stärken auszuspielen. Im Augenblick pflegen wir die österreichische Tradition, uns selber die Schuhbänder quer über die Schuhe drüber zuzubinden und zu stolpern. Da wäre noch mehr möglich und das ist auch für Herrn und Frau Österreicher, die sich nicht im Weltraumbereich engagieren, absolut ein Benefit. Da gibt es viele, viele Folgewirkungen, die positiv sind für jeden Euro, den wir in Europa im Weltraum investieren.
Wenn wir jetzt von Weltall auf die Welt, auf Europa, auf Österreich und dann nach Salzburg schauen, dann bauen wir hier vielleicht nicht vollumfänglich Raketen, aber mit dem Fachbereich Geoinformatik an der Universität Salzburg haben wir jedenfalls eine in Europa führende Einrichtung im Bereich Geoinformatik und Erdbeobachtung. Du hast ja vorhin schon einige Anwendungen erzählt, die da wichtig sind, wie das Navigieren, das Wetter etc. Wie denkst du denn, Gernot, wird sich die Bedeutung, Daten aus dem All zu verstehen und nutzen zu können, in Zukunft entwickeln und welche Chancen könnten da auch drinnen stecken?
Also die Datenverarbeitung im Raumfahrtbereich ist sicher the next big thing und war es eigentlich schon in den letzten Jahren auch. Die Erde wird im Augenblick zweimal am Tag komplett kartografiert mit frei zugänglichen Daten, mit außer von ganz wenigen sensiblen Regionen. Das heißt, es sind jeden Tag Terabyte von Terabyte, was produziert werden, die Frage, was mache ich damit halt? Das heißt, sobald ich jetzt Zugang zu den Daten habe, dazu brauche ich eigentlich nur eine Internetanbindung und vielleicht einen Account da, ist die Frage, kann ich aus diesen Daten eine Dienstleistung abwickeln? Zum Beispiel im Waldbrandmonitoring. Es gibt in München zum Beispiel von Österreicher geführt übrigens eine Firma, die sich namens Auroratech, die sich also weltweit mit Waldbranddaten beschäftigt. Es wird in mittelbarer Zukunft keine katastrophalen, sich spontan entwickelnden großen Waldfeuer mehr geben, wie man sie aus Kalifornien kennt oder aus Griechenland heraus, wenn man diese Technologie geschickt einsetzen kann. Also das Zeitalter des Pyrozeins ist ein bisschen vorbei für mich auch. Ja. Der Knackpunkt ist, wie kann ich diese unglaublichen Goldschatz an Daten und die kluge Idee, was ich mit mache, auch den Entscheidungsträgern auf der Lokalpolitik oder in den Entscheidungsträgern in den Regionalverwaltungen näher bringen halt. Das ist die Frage, es ist nicht mehr Frage, wie kann ich jemanden bringen, dass er Waldbranddaten ist einkaufen oder so, sondern dass, wenn ein Waldbrand ist, warum jeder gefragt, dass jeder gefragt wird, wieso habt ihr nicht diese Daten verwendet eigentlich? Und da sehe ich ein immenses Potenzial. Da können auch Länder, die keine großen Satelliten- und Erdbeobachtungsplattformen selber bauen können, wie im Österreich, ja, da kann man sehr viel mehr downstream-mäßig wirtschaftlich weiterbringen. Und da sehe ich auch ein Potenzial, dass wir Einrichtungen wie ZGIS in Salzburg da eine unglaublich starke Rolle spielen werden, und zwar europaweit.
Liebe Freunde von Denk Zukunft, wir mussten in der Zwischenzeit leider unser professionelles Online-Studio aufgrund eines technischen Gebrechens verlassen. Wir haben ein tolles Workaround gefunden, auch das gehört dazu. Sollten Sie nur in der Tonqualität jetzt einen Unterschied merken, bitte um Verzeihung, wir werden jetzt hier den Podcast zu Ende bringen. Gernot, du hast uns irrsinnig viel erzählt über die dynamischen Entwicklungen in der Forschung, in der Raumfahrttechnologie, und gefühlt erleben wir ja sowieso gerade eine Explosion der Möglichkeiten, die ganz, ganz viele Versionen der Zukunft denkbar machen. Ob wir jetzt über Mars-Missionen sprechen wie mit dir oder über KI, die möglicherweise oder auch nicht unsere Arbeit machen könnte, oder über Medizin, die uns im Schnitt locker über 100 Jahre alt werden lassen könnte. Gleichzeitig erleben aber auch viele Menschen die Welt heute als immer schneller, komplexer und herausfordernder. In dieser Stimmung kann dann oft der Eindruck entstehen, dass es für uns eigentlich gar nicht mehr besser, sondern eher nur schlechter werden kann. Du bist ja jemand, der sich als Fernsehmoderator und auch sonst in deinen Vorträgen, die ich jedem nur empfehlen kann, und auch deinen Büchern sehr stark mit dem Thema Wissenschaftskommunikation auseinandersetzt. Wie kann es denn gelingen, dass wir trotz all dieser Möglichkeiten, dieser Dynamik, dieses großen Fortschritts auch alle möglichst gut mitnehmen können? Und was braucht es, damit jeder und jede in der Zukunft auch einen Platz für sich und eine Aufgabe und eine Rolle sieht?
Also Wissenschaftskommunikation ist etwas, was auf den ersten Blick recht einfach ausschaut. Ich erzähle in einer allgemein verständlichen Sprache, wie ein Ding funktioniert oder wie ein Phänomen sich da darstellt. De facto aber ist gute Kommunikation eigentlich einen Schritt davor, beginne ich mit dem Zuhören. Nämlich, dass ich verstehe, wo steht der andere, was ist sein Weltbild, wo kann ich ihn abholen. Und das fängt schon an beim Kind, wo ich altersgerecht kommunizieren muss, aber auch beim Erwachsenen, wo ich wissen möchte, was ist denn dein Weltbild, wo sind die Dinge, die für dich klar sind oder scheinbar klar sind, wo können wir uns treffen halt. Und wenn ich es schaffe, diese Begegnungszone zu identifizieren, dann rede ich ganz, ganz anders auch. Dann muss ich auch nicht jetzt ex cathedra predigen, wie man es vor 100 Jahren gemacht hat in der Wissenschaftskommunikation, sondern ich nehme dich eher mit auf eine Reise und lass uns doch gemeinsam etwas entdecken. Lass uns gemeinsam einer Frage nachgehen, ist jetzt der Klimawandel real oder nicht? War eine Covid-Impfung wichtig oder nicht? Halt, ja. Und das sind Themen, die sehr emotional geladen sind in der Gesellschaft und damit auch einen Knick gemacht haben im Vertrauen in die Wissenschaft. Das ist überhaupt kein österreichisches Phänomen, das ist natürlich global. Das heißt, unsere Aufgabe als Kommunikatoren ist eigentlich, diese Vertrauensbasis wiederherzustellen oder sagen, warum wir so denken, wie wir denken halt, und lass uns doch diskutieren und einmal das Emotionale ein bisschen zur Seite lassen auch. Und da ist, glaube ich, auch ein bisschen die Politik gefordert, dass wir in der Wissenschaft nicht das Gefühl haben, da wird eine Instrumentalisierung vorgenommen. Das war gerade im Umgang mit der Pandemie ein großes Thema auch, dass man in beide Richtungen einfach gesagt hat, ich zitiere das oder denjenigen, der mir am besten ins Bild hineinpasst und wenn meine Klientel das Richtige sagt, sozusagen. Das heißt, wenn wir akzeptieren, dass Wissenschaft nicht das ist, was als Faktum in einem Sachbuch niedergeschrieben, sondern ein Prozess, der auch es ermöglicht, Meinungen anzupassen, wenn neue Datenlagen da sind. Und wir wissen einfach nicht alles. Das muss man ganz klar sagen. Da sind wir schon auf dem richtigen Weg. Und dieser Weg beginnt eigentlich schon in der Schule. Wenn wir mit jungen Menschen arbeiten, die von vornherein ein unglaublich hohes Maß an Neugierde mitbringen, das einfach mit der Biologie in die DNA reingelegt worden ist, und wir dort auch schon über Dinge erzählen, die vielleicht für ein Kind so scheinbar schwer verständlich sind, aber hey, das sollten nicht wir Erwachsene entscheiden, sondern die Kinder. Wenn das Kind interessiert ist, da bleibt es eh dran und dann bleibt es auch in den Lippen kleben halt. Und da habe ich schon so wunderbare Erlebnisse gehabt, wo halt Kinder weit über ihren Altersschnitt hinaus in gewissen Nischen sich hineingetigert haben, wo manche Lehrer ins Schwitzen kommen sind. Und das muss man einfach genießen auch. Wissenschaft ist ein Prozess, es ist eine Denkweise, es ist eine Lebensweise auch, die unserer Gesellschaft zunehmend wichtiger wird, weil unsere Gesellschaft basiert auf dem Funktionieren von Technologie, basiert auf dem Funktionieren von Wissenschaft und von Objektivität auch. Und wenn wir den Pfad verlassen, dann kann es wirklich gefährlich werden.
Wissenschaft ist ein Prozess, Zukunft auch. Gernot, du hast ja irrsinnig viel Erfahrung in Grenzsituationen und auch eine analoge Raumfahrtsimulation ist ganz sicher eine Grenzsituation. Hast uns ja gerade genug Spannendes darüber erzählt. Welche Mindset-Tools braucht man denn, um solche Situationen, die komplex, ungewiss und bedrohlich sind, gut zu meistern?
Schritt Nummer 1 ist Vorbereitung. Wie ich vorher gesagt habe, wo Vorbereitung ist, ist keine Angst. Das Ganze also früh genug angehen, gut planen, ist die halbe Miete natürlich. Das Zweite ist, und das ist mindestens so schwierig, die eigenen Mindsets und Grundsätze ständig zu hinterfragen. Habe ich mir irgendwelche Usancen, irgendwelche Traditionen eingerissen, die ich gar nicht bewusst wahrnehme und muss ich damit nicht brechen, um Grenzüberschreitungen zu machen? Und das aber Wichtigste bei allen dem ist es, zu genießen. Diese Grenzüberschreitung ist etwas Wunderbares. Das Leben beginnt ja außerhalb der Komfortzone bekanntlicherweise. Und wenn wir eines da mitnehmen von diesen Reisen, die wir machen, die wir als in der Raumfahrt machen, in der Analogforschung machen oder sowas, eines der wichtigsten Goodies, die wir dabei bekommen, ist nicht nur der Blick auf neue Welten und neues Wissen zu eröffnen, ja, sondern auch der Blick auf einen zurück, auf die Welt, von der man herkommt. Das weiß jeder, der eine großartige Urlaubsreise gemacht hat. Es ist gar nicht so einfach, den Zuhausegebliebenen zu vermitteln, was man da wirklich gefühlt hat, als man da am Rand des Vulkans gestanden ist und in den Magma runtergeblickt hat oder diesen Bungee-Jumping gemacht hat im Grand Canyon. Und das hilft dann, das eigene Leben wieder ein bisschen neu einzuordnen. Und wie ein großartiger Forscher vor langer, langer Zeit, vor über 800 Jahren gesagt hat, Ibn Battuta, der gesagt hat, Reisen macht einen zuerst sprachlos, und transformiert dich dann in einen Geschichtenerzähler. Und wir sind ja eine geschichtenbasierte Gesellschaft. Und deswegen kehren wir auch zu diesen Reisen nie mehr an denselben Ort zurück, von dem wir aufgebrochen sind zu diesen Reisen. Nicht, weil der Ort sich verändert hat, sondern weil wir uns verändert haben. Das kann jeder bestätigen, der an den Ort seiner Kinder zurückkommt. Das ist einfach was anderes dann, weil ich mit den Augen des Kindes die Welt anders wahrgenommen habe. Und wenn wir uns diese Naivität erhalten, also ich bin ein großer Fan davon, auch als Erwachsener, sich ein gewisses Privileg zu behalten, naiv sein zu dürfen und im richtigen Augenblick. Da sind wir am richtigen Weg.
Vielen Dank, Gernot. Das war ein wunderbares Schlusswort. Das Zitat, Reisen macht uns zuerst sprachlos und dann zu Geschichten erzählen. Das werde ich mir jedenfalls mitnehmen und sonst auch noch ganz, ganz viele interessante Impulse und Inputs. Danke, dass du dir für den Sebrunner Kreis und Denk Zukunft Zeit genommen hast.
Dankeschön und on to Mars.
So, liebe Freundinnen und Freunde der Zukunft und natürlich des Sebrunner-Kreises, vielen Dank, dass ihr uns heute eure Aufmerksamkeit geschenkt habt. Gernot Grömer, Direktor des Österreichischen Weltraumforums und Analogastronaut, hat uns viele spannende Impulse rund um das Zukunftsfeld Weltall gegeben. Was können wir uns nun als Zukunftsgestalterinnen und Zukunftsgestalter aus diesem Gespräch mitnehmen? Wenn es um Zukunft geht, dann beginnt sie immer dort, wo wir unsere Komfortzone verlassen. Denn nur eines wissen wir über die Zukunft mit Sicherheit: sie wird anders als die Gegenwart sein. Besonders relevant sind jene Versionen der Zukunft, die uns aus Sicht der Gegenwart vielleicht nicht so viel Freude machen oder uns sogar besorgen. Aber wenn wir Herausforderungen rechtzeitig erkennen, dann können wir uns nicht nur darauf vorbereiten, sondern haben auch noch genug Reaktionszeit und Gestaltungsspielraum, um die eine oder andere Chance darin zu entdecken. Das ist ein Prozess, den wir mit einer Reise vergleichen können. Und wie wir von Gernot Grömer gehört haben, machen uns diese Reisen vielleicht manchmal sprachlos, aber wenn wir von ihnen zurückkehren, dann haben wir Geschichten zu erzählen. Genau diese Geschichten sind es, die es braucht, um andere für verschiedene Versionen der Zukunft, für wünschenswerte, für erstrebenswerte Versionen der Zukunft zu begeistern. Diese Geschichten müssen so gestaltet sein, dass jeder und jede sich in dieser Zukunft wiederfindet, einen Platz für sich darin entdecken kann und auch sehen und spüren kann, dass es in dieser Zukunft Raum für die jeweils eigenen Talente, Erfahrungen und Potenziale gibt. Denn niemand gestaltet gerne eine Zukunft mit, in der er sich überflüssig fühlt. In jedem Fall wird es für unsere Zukunft wichtig sein, heute schon schnell zu lernen, aber auch schnell zu verlernen. Denn wenn wir feststellen, dass etwas nicht funktioniert, ist es besser, die Dinge neu und anders zu machen, als an etwas, das nicht funktioniert, lange festzuhalten und damit wertvolle Zeit zu verlieren. Mindestens so wichtig wird es auch sein, sich auf der Basis dieser Learnings dann entsprechend schnell anzupassen. Und nicht zuletzt bewahren wir uns alle ein gerüttelt Maß an Neugier. Denn auf dieser Welt und in diesem Weltraum gibt es noch so viel zu entdecken. Und die Wahrscheinlichkeit, dass darunter viele neue Chancen und Möglichkeiten sind, die unser aller Leben verbessern können, ist sehr groß. Mehr über Gernot Grömer, der nicht nur ein großartiger Wissenschaftler und Moderator ist, sondern auch Keynote-Speaker und Buchautor, könnt ihr auf seiner Website gernot-groemer.com entdecken. In den Shownotes geben wir dazu auch noch weitere Informationen. Danke nochmal, dass ihr bis zum Ende dieser Ausgabe von Denk Zukunft dabei geblieben seid. Lassen wir uns die Lust auf Zukunft nicht nehmen und bleiben wir neugierig. Bis zum nächsten Mal.